Ende-zu-Ende-Podcast. Datenschutz zwischen Ostsee und den Alpen.
Was Moin, ist? Christian. Du hast mich überrumpelt. Ah, die Echt? Will ich auch haben.
Wie? Habe ich die geschickt? Ich habe dir eine geschickt.
Was?
Ich habe dir eine geschickt.
Echt jetzt?
Ja.
Habe ich nicht bekommen.
Echt?
Oder ist doch auf dem Postweg?
Das ist ja ein Skandal. Nee, das war vor Halloween. Ich dachte, es geht bestimmt in deinem Halloween Aktion unter vielleicht und du kannst es erst hinterher auspacken oder so. Aber ich habe dir eine geschickt.
Oh, krass. Da muss ich nochmal nachgucken. Also meine Post wird ja zu einem, also für die nur Zuhörer, der Christian hat so eine richtig geile anonyme Balkenbrille an. Meine ganze Eingangspost wird digitalisiert und wird nach Berlin umgeleitet zu einem Dienstleister. Und es kann natürlich sein, dass er das irgendwie als Warensendung auf Seite sortiert hat. Und diese nicht geplanten Warensendungen, die werden einfach monatlich mir weitergeleitet.
Ja, dann kommt es nächsten Monat.
Es kommt wahrscheinlich jetzt im aktuellen Paket mit. Oh, Mensch.
Also, kriegst auch eine, ist unterwegs. Ich dachte mir, wir treten dann mal im Partnerlook auf. Können wir das nächste Mal machen?
Auf jeden Fall.
Ich habe die hier immer am Schreibtisch. Ist leider nicht mit Stärke. Ich bin ja Brillenträger, aber die ist ohne. Aber so für den Podcast hier geht's.
Ich finde sie großartig. Ich bin auch schon ein paar Mal gefragt worden, ob es für meine Datenschutzkappen nicht so ein Upgrade genau mit so einem Balken zum Runterklappen gibt.
Das ist das Upgrade.
Ich muss mir das mal angucken. Vielleicht kann ich da was draus bauen.
Cool. Wie? Ach so, mit der Kappe oder so, dass du so eine Klappe vielleicht hast. Ja, da bin ich gespannt. Das kriegst du hin. Also die Version 2.0. Okay, ich behalte die jetzt mal auf, wenn es für dich in Ordnung ist, ja?
Ja, auf jeden Fall. Hast du auch ein passendes Thema dazu in dem Zusammenhang mitgebracht?
Nee.
Oh Mensch.
Datenschutz. Nee, tatsächlich habe ich das irgendwie so im Hinterkopf. Das Thema Anonymisieren und so weiter, das schwebt irgendwie immer mit, aber es ist zu viel los. Und man muss dazu sagen, heute, wo wir aufnehmen, wir haben ja heute Halbjähriges. Also wir haben tatsächlich seit einem halben Jahr es geschafft, alle zwei Wochen pünktlich uns immer zum verabredeten Zeitpunkt zu treffen. Außer einmal, da haben wir das wegen der Halloween-Spezialfolge ein bisschen vorgezogen, dass wir rechtzeitig fertig sind mit der Produktion.
Ja, großartig.
Aber ansonsten Konfetti. Hat das geklappt. Tada, genau. Vielen Dank. Hat mir die letzten 6 Monate sehr Spaß gemacht und auf die, nicht nur nächsten 6 Monate, sondern auf die nächsten Folgen, wie viel auch immer es sein mögen.
Ich gut. Bin ja so dankbar, dass du es so lange mit mir ausgehalten hast.
Es ist eigentlich gar nicht so schwierig. Okay, ich hab tatsächlich in dem Zusammenhang, ich habe ja so eine kleine Liste, wo ich dann auch immer aufschreibe oder mir überlege, was ich dir erzähle und das wabert dann so oder lodert, besser gesagt, in den 2 Wochen dann immer nicht mehr, das ist ein super Thema, das könnte ich dir erzählen oder das dann tausche ich wieder was. Und eigentlich könnte ich dir immer so viel erzählen, aber ich beschränke mich immer nur auf eins. Und ich habe tatsächlich ich habe nur ein Thema. Ich beschränke mich auf eins, wir wollen es nicht einreißen lassen. Ich leg gleich mal los, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ich schon so richtig dabei bin. Ich habe die 2 Perspektiven der Auskunftsanfrage als Auftragsverarbeiter. Also nicht die 2 Perspektiven als Auftragsverarbeiter und als Verantwortlicher, sondern als Auftragsverarbeiter tatsächlich. Und zwar die Frage, wie handelt man richtig? Was darf man, beziehungsweise was möchte eigentlich der Verantwortliche, dass man tut?
Kannst du das weniger juristisch einleiten? Ich finde das gerade sehr schwergewichtig.
Okay, also Auftragsverarbeiter bekommt von seinem Auftraggeber, dem Verantwortlichen, personenbezogene Daten, mit denen er irgendwas machen soll. Das sind, sagen wir mal als Beispiel, personenbezogene Daten der Kunden des Verantwortlichen. Und diese Kunden können überall in dieser Lieferkette oder in dieser Auftragsverarbeitungskette können sie nachfragen oder ihr Auskunftsrecht geltend machen. Also sie können nachfragen, welche personenbezogenen Daten habt ihr über mich, also beim Auftragsverarbeiter und beim Verantwortlichen.
Das heißt, wenn ich als Kunde, als Unternehmen quasi einen IT-Dienstleister beauftrage, mein CRM-System, also mein Vertriebssystem zu hosten, also dass ich gehe zu Salesforce, SAP oder sowas, dann ist SAP oder Salesforce Auftragsverarbeiter, ich bin Verantwortlicher, meine Kundendaten liegen aber dann natürlich auch bei dem Dienstleister und Betroffene können dann auch bei Salesforce nachfragen zu den Daten, die ich da abgelegt habe.
Eigentlich schon. Also jetzt gehen wir mal davon aus, dass du als Betroffener, dessen Daten dann in diesem Salesforce-System liegen, auch weißt, dass es so ist, dann könntest du da nachfragen. So, und jetzt sind wir eigentlich genau an diesem Punkt, an dem ich ansetzen wollte, nämlich was macht jetzt der Auftragsverarbeiter? Also eigentlich ist es ganz klar, der darf nur unterstützen. Der soll jetzt erstmal dem Verantwortlichen Bescheid geben, da hat jemand nachgefragt, da möchte jemand Auskunft und die eigentliche Aufgabe, diese Auskunftsanfrage zu erfüllen, die liegt ja beim Verantwortlichen. Das heißt, der Verantwortliche muss das machen. Der Verantwortliche weiß das vielleicht manchmal gar nicht, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also es könnte schon vorkommen, dass der das gar nicht so mitkriegt, weil eben auch der Betroffene beim Dienstleister dann direkt nachgefragt haben, also beim Auftragsverarbeiter, und denkt, das passt ja auch. Und jetzt könnte es sein, dass der ein oder andere Auftragsverarbeiter dann sagt, ja, klar, kein Problem, mache ich jetzt mal schnell. Und genau das ist das Problem. Also genau das ist der Fehler. So aus so einem, ich nenne es jetzt mal, einer Übereifrigkeit oder aus einem, das ist gar nicht so schlimm eigentlich in dem Fall, aber schon aus so einem Dienstleistungs-Service-Gedanken heraus zu sagen, ja, mache ich schnell, dann tue ich nämlich dem Verantwortlichen Gefallen, ich erledige das schnell und ich tue auch dem Betroffenen einen Gefallen, weil der hat dann schnell seine Daten oder seine Auskunft. Was aber viele dann vergessen, wenn sie denn in dieser Situation sind oder in diese kämen, sie verarbeiten ja dann selber Daten. Also ich habe dann tatsächlich immer wieder mal solche Anfragen, dass der Auftragsverarbeiter dann auch sagt, ja, sie wollen ja alles richtig machen und holen dann auch noch zusätzliche Daten ein, also kümmern sich um die Identifizierung, ist es tatsächlich die richtige Person, lassen sich dann noch eine Ausweiskopie irgendwie zuschicken und so weiter und haben, ja genau, haben ganz viele Daten oder wollen ganz viel richtig machen, gar nicht aus bösem Willen und ja, schwingen sich dann eigentlich selbst zum Verantwortlichen auf, haben ganz kritische Daten, wie zum Beispiel jetzt das mit den Personalausweiskopien oder irgendwie Identitätsnachweise und solche Sachen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Eigentlich soll man da gar nichts machen. Und es war so der zweite Teil meiner Frage, was möchte eigentlich der Verantwortliche? Das ist eigentlich ganz normal oder ganz konkret geregelt in den Auftragsverarbeitungsverträgen, da steht in der Regel drin, der Auftragsverarbeiter unterstützt den Verantwortlichen bei diesen Auskunftsanfragen. Und ja, was heißt das unterstützen? Und das wäre jetzt so die Frage, was glaubst du, möchte eigentlich der Verantwortliche?
Naja, also erstmal, dass wenn Anfragen bei meinem Dienstleister eintreffen, möchte ich, dass sie weitergeleitet werden oder die Betroffenen umgelenkt werden, wie auch immer ich das organisiert haben möchte. Aber am Ende muss die Anfrage ja zu mir kommen als Verantwortlicher.
Genau. Also das ist das, was der Verantwortliche eigentlich möchte. Und der möchte eigentlich selber das kontrollieren, also in Kontrolle bleiben, nicht irgendwie da was falsch machen. Weil wenn was falsch läuft, dann ist er am Ende trotzdem verantwortlich. Also er macht's dann sozusagen falsch. Und das heißt, das ist ein bisschen auch die zweite Ebene dieser Frage. Was möchte er eigentlich? Ja, vielleicht muss man das hin und wieder mal klären. Vielleicht muss man da mal nachfragen und in diesen Prozess reinschauen, auch als Auftragsverarbeiter. Hey, lieber Auftraggeber, wie soll ich damit umgehen? Was soll ich machen? Wenn die Anfragen bei mir reinflattern, soll ich die einfach mal weiterleiten? Wohin? Wie könnt ihr die überhaupt abarbeiten? In welcher Form? Sollen wir schon mal irgendwie bestätigen? Ist angekommen, wir leiten es weiter. Oder lieber gar nichts. Wie schnell könnt ihr das machen? Solche Sachen, das sind eigentlich Dinge, die man meiner Meinung nach klären muss, auch aus Perspektive oder aus dieser oder für die Sicht des Betroffenen, weil das kann ja auch irgendwie ein paar Tage dauern. Und in der Zeit sind Betroffene manchmal vielleicht ein bisschen ungeduldig.
Ja, stimmt. Vor allen Dingen, es muss ja auch in einer gewissen Frist mal beantwortet werden. Aber du hast ja schon richtig gesagt, in den meisten Vertragstemplates für Auftragsverarbeitungsverträge steht sinngemäß drin, Unterstützungspflichten, ja. Und wenn betroffene Anträge beim Auftragsverarbeiter eingehen, dann müssen die weitergeleitet werden, fertig. Und dann kann der Verantwortliche sehen, was er damit macht.
Genau.
Ich glaube, es ist eher so bei den größeren Organisationen so, dass sie einen gewissen Bedarf haben, ihre Verträge vielleicht anders zu gestalten. Gerade bei den großen Cloud-Anbietern ist es ja häufig so, da kannst du dir als Verantwortlicher nicht den Vertrag aussuchen. Da nimmst du den Vertrag, der dir angeboten wird. Und das bedeutet für mich als Auftraggeber aber auch, dass ich dann mal lesen muss, was ich denn da überhaupt unterschrieben habe.
Genau, darauf wollte ich ja auch hinaus. Also diese Standards, die stehen da zwar drin, die sind gesetzlich dann sauber, formal, alles richtig, aber eben, keine Prozesse dahinter. Und wenn es dann soweit ist, dann läuft sowas ins Leere und das kann ins Auge gehen.
Das stimmt. Wobei meine Praxiserfahrung sagt, solche Konstellationen hatte ich auch schon, die kommen aber eher häufiger vor bei mittelständischen Auftragsverarbeitern, die einfach keine großen Rechtsabteilungen haben, die sich das alles schon überlegt haben. So die großen Konzerne, Weltkonzerne, die haben in der Regel eine Sicht da drauf, die haben auch einen entsprechenden Durchsatz, also die haben die Fälle auch schon zigfach gehabt und haben sich dafür Lösungen überlegt. Aber im Mittelstand, also ganz viel bei mir im deutschen Mittelstand, da wird irgendwie eine tolle Software erfunden und als Cloud-Lösung angeboten oder der klassische IT-Dienstleister um die Ecke, die haben sowas einfach nicht auf dem Schirm. Und ich glaube, ist das ein Appell.
Ja, genau. Und ich habe noch einen Punkt, der da wichtig ist. Gerade so in diesem Bereich, den du da gerade angesprochen hast, also dem Mittelstand, die dann auch innovative Lösungen haben und so weiter. Da kommt es hin und wieder vor, dass man dieses, ich sage es schon in Anführungszeichen, Dateneigentum, also dass es so nicht gibt, aber dass man gar nicht so sieht, das sind ja die Daten des Verantwortlichen. Man betrachtet das eher so, ja, wir machen das, das sind unsere Daten. Und aus dieser Betrachtung heraus, wenn das an der falschen Stelle kommt, also so eine Auskunftsanfrage, dann glaubt man, man müsste selber tätig werden. Also das ist ganz gefährlich. Erstens, an der Stelle dann nochmal wichtig zu betonen, fiel mir jetzt gerade so ein, muss sich im Klaren darüber sein, dass man eben Auftragsverarbeiter ist und weisungsbefugt. Es sind nicht die eigenen, wieder in Anführungszeichen, Daten, sondern die des Verantwortlichen, des Auftraggebers. Und man macht das nur auf Weisung. Also man arbeitet nicht, wie man meint, und auch nicht serviceorientiert, so schade das dann manchmal ist, sondern so, wie es der Verantwortliche einem gesagt hat. Einfach mal im Vertrag nachschauen.
Ja. Super, danke für den Impuls.
Okay, was ist bei dir? Was hast du? Du bist wieder zurück im Büro im Übrigen.
Ja, genau. Von meiner großen Nordrhein-Westfalen- und Hessen-Rundreise, von der ich ja das letzte Mal auch berichtet habe, bin ich wieder zurück. Und was mich jetzt diese Woche sehr bewegt hat, aufgrund mehrfacher Anfragen von Kunden und dem, was man so auch online liest, wir können jetzt ganz viele E-Mail-Werbung machen ohne Einwilligung. Das sieht jetzt zumindest so aus, wenn man so manchem LinkedIn-Beitrag glauben darf, über das, was passiert ist. Und da wollte ich einfach mal kurz drüber sprechen und auch einfach mal klarstellen, was denn da tatsächlich passiert ist und dass dieser gerade genannte Satz auch völliger Schwachsinn ist.
Ja, sehr gut, sehr gerne. Ich höre dir gespannt zu. Schieß los.
Wir haben schon seit Jahrzehnten in Deutschland eine, aus rechtlicher Sicht, eine bestimmte Vorstellung von Werbung. Und der deutsche Gesetzgeber unterscheidet Werbung und auch wie man damit umgehen muss, wenn man Werbung verschicken möchte, auf Basis der Belästigung, die eine Werbung ausmachen kann. Das heißt, der Gesetzgeber unterscheidet, es gibt Werbung. Werbung kann belästigend sein, aber nicht jede Werbung ist gleich belästigend. Beispielsweise so ein Prospekt in deinem Briefkasten zu Hause, also ohne Namen, einfach nur so ein Einwurfzettel. Das ist so das Harmloseste, was man sich vorstellen kann. Aber der Haustürvertreter, also das Unternehmen, das an der Haustür klingelt und sagt, hey, ich habe hier deine Daten und wollt mal fragen, brauchst du diesen Staubsauger oder so? Das ist so das Nervigste, was man sich vorstellen kann. So, und Briefwerbung adressiert persönlich, E-Mail-Werbung, Telefonwerbung, das sind dann sozusagen die anderen Formen dazwischen. Und Eins dürfte den meisten Unternehmen inzwischen klar sein, in vielen Fällen müssen wir eine Einwilligung von den betroffenen Personen einholen, wenn wir sie bewerben wollen. Aber es gibt halt Ausnahmeregelungen. Und es gab jetzt eine Situation, die vor dem Europäischen Gerichtshof verhandelt wurde, wo eine solche Ausnahmesituation nochmal klargestellt wurde. Was sind das für Ausnahmesituationen? Also wenn ich zum Beispiel einen Online-Shop betreibe oder auch ein, ich sage jetzt mal Offline-Business, dann bekomme ich Daten meiner Kunden, die kaufen bei mir was, ich bekomme deren Namen, deren Adressen und da sagt das Gesetz, dann kann ich unter bestimmten Rahmenbedingungen diese Daten verwenden, um Werbung zukommen zu lassen. Ganz häufig ist das sogenannte Direktwerbung, also das, was ich dann adressiert in den Briefkasten schicke, so ein Werbebrief, Werbekatalog. Heutzutage ist das halt auch immer wieder E-Mail und da sagt der Gesetzgeber, okay, es müssen 4 Voraussetzungen erfüllt sein, damit du das machen darfst. Also erstens muss der Kunde bei dir eine Ware oder eine Dienstleistung gekauft haben und dabei hat er seine elektronische Postadresse, sprich seine E-Mail-Adresse mit übermittelt. Zweitens, derjenige, dessen E-Mail-Adresse ich dann habe, der muss schon bei der Erhebung dieser Daten darüber aufgeklärt werden, dass ich das für Werbezwecke nutzen könnte und wenn er das nicht möchte, dass er ein Widerspruchsrecht hat. Er darf natürlich auch nicht widersprochen haben. Nummer 3.
Das ist auch klar irgendwie.
Und wenn ich dann diese 3 Bedingungen erfüllt habe und Werbung per E-Mail verschicken darf, dann darf das nur Werbung sein für Waren oder Dienstleistungen, die ähnlich sind zu denen, die der Kunde schon gekauft hat. Also hat der Kunde bei mir zum Beispiel einen Computer gekauft, darf ich ihm dann keine Werbung für Weihnachtsbäume schicken. Weil das ist
ja, keine, nicht so naheliegend.
Genau.
So. Aber du könntest ihm einen Monitor anbieten.
Ich das könnte ihm einen Monitor anbieten, genau. Oder ich weiß, er hat einen PC gekauft, der hat er vielleicht schon vor 2 Jahren und jetzt sage ich ihm, hey, hier habe ich ein Sonderangebot, Black Friday, für einen niegelnagelneuen PC oder für dein Grafikkarten-Upgrade. Solche Dinge kann ich dann machen, wenn diese Rahmenbedingungen erfüllt sind. So, und das Einzige, was der Europäische Gerichtshof jetzt entschieden hat, ist ein Detail von diesen 4 Kriterien. Was ist passiert? Hintergrund ist, dass ein rumänisches Medienunternehmen auf seiner Webseite die Möglichkeit angeboten hat, dass Kunden dort ein kostenloses Online-Konto hinterlegen können.
So. Also nichts kaufen.
Nichts kaufen, genau. Und dann hat dieses Medienunternehmen angefangen, für diejenigen, die sich kostenlos registriert haben, also sie haben nichts gekauft, ein Newsletter zu verschicken, und zwar ohne Einwilligung.
Auf und Basis dieser Ausnahmeregelung?
Direkt ja.
Haben Sie also gesagt.
In Rumänien gilt natürlich jetzt nicht das deutsche UWG, aber Basis unseres UWGs sind europäische Richtlinien, die dann ja in Rumänien auch ähnlich umgesetzt sind. Da wurde natürlich darüber diskutiert, dass ein kostenloses Konto eben kein Kauf von Waren oder Dienstleistungen ist und deswegen war diese Werbung in Form eines Newsletters nicht zulässig. Und am Ende hat das Europäische Gerichtshof entschieden, doch, wenn ein Kunde sich für ein kostenloses Konto registriert, in Klammern damit seine E-Mail-Adresse auch übermittelt, der Direktwerbung nicht widersprochen hat und über Direktwerbung aufgeklärt wurde, das machen wir in der Datenschutzerklärung, dann kann auch in dem Fall das Medienunternehmen zu ähnlichen Waren und Dienstleistungen rund um dieses kostenlose Online-Konto ohne Einwilligung Werbung, also das Newsletter, verschicken. Also das wurde bestätigt. Das heißt
mehr
für uns
ist es nicht.
Genau, mehr ist es nicht. Das heißt aber für uns, wir dürfen jetzt immer noch nicht pauschal ohne Einwilligung Werbung verschicken, sondern wir wissen, okay, der Kunde muss nicht unbedingt gekauft haben.
Es muss kein Kunde sein.
Es reicht, wenn er zum Beispiel eine kostenlose Leistung von mir in Form eines Online-Kontos erhalten hat. Und tatsächlich, ich habe Kunden, die betreiben Online-Shops. Und wenn wir da mal auswerten, was wir da für Daten in den Online-Shops haben, dann haben wir immer wieder Menschen, die registrieren sich für ein Online-Shop-Konto, gucken sich dann die Produkte an, kaufen aber trotzdem nicht.
So, ja, das denen dürftest du dann in Zukunft das deine absatzfördernden Mitteilungen schicken.
Genau. Ja, aber das ist jetzt klargestellt und das ist das Einzige. Und ich muss mich dann trotzdem an alle diese weiteren Rahmenbedingungen, die ich gerade aufgezählt habe, halten. Die gelten weiterhin.
Ja.
Eigentlich ganz einfach.
Eigentlich ganz einfach, gar nicht so die große Revolution. Für manche schafft es ein bisschen mehr Spielraum, für viele aber nicht. Also wenn ich jetzt so, bei mir ist auch immer wieder diese Ausnahmeregelung ein Thema, wenn ich da so dran denke, so viel Potenzial für neue Märkte, neue Adressen gibt das nicht.
Ja, ich glaube, unserem Geschäft spielt das auch weniger eine Rolle. Also wir haben ja hauptsächlich Unternehmenskunden und.
Nee, ich meinte bei Kunden.
Ach so, bei deinen Kunden.
Also ich jetzt an Kunden denke, die, glaube ich, können da nicht so sehr von profitieren. Aber ja, ist das doch geklärt, ist doch schön. Eine Frage weniger.
Ja, und bitte weniger Aufregung bei solchen Entscheidungen. Und ich würde mir bei LinkedIn wünschen, dass mancher Autor von irgendwelchen Beiträgen vorher auch mal liest, was er da schreibt. Vielleicht war das wieder irgendein KI-generierter Schnickschnack.
Ja, das glaube ich nicht. Das war bestimmt, schlecht recherchiert, einfach nur.
Ja, und das waren keine Datenschützer, sondern das waren dann wieder Marketingunternehmen, die dann gerne noch E-Mail-Marketing-Beratung anbieten wollen.
Ja. Also Augen auf bei der Interpretation von irgendwelchen Urteilen. Die große Revolution haben wir jetzt hier nicht gehabt und machen weiter wie bisher fast, würde ich sagen.
Das sehe ich auch so. Ja, fein. Sinne. Dann haben wir es für heute schon wieder geschafft. Ich danke dir für den Austausch. Dann sehen wir uns in 2 Wochen
wieder. Danke dir, Thomas. Bis bald in 2 Wochen.
Bis bald. Ciao.
Ciao.
Das war der Ende-zu-Ende-Podcast. Datenschutz zwischen Ostsee und den Alpen. Hier bekommst du alle 14 Tage einen Einblick in den alltäglichen Datenschutzwahnsinn von Christian und Thomas.